Guten Morgen. Wir gehen zurück zu den beiden Jüngern, mit denen wir uns am Freitag beschäftigt haben. Und ich finde das eine total faszinierende Geschichte, diese Emmaus-Geschichte, weil sie in gewisser Weise unsere Situation als Christen heute immer wieder widerspiegelt. Davon bin ich überzeugt. Die beiden Jünger sind unterwegs und wir haben gehört, dass sie traurig waren, dass sie enttäuscht waren, dass sie gezweifelt haben, nicht mehr weiter wussten. Sie waren hoffnungslos. Dieser eine Vers, da sagen sie, wir hatten gehofft, dass er Israel erlösen würde. Und dann ist das nicht eingetreten. Wir hatten gehofft, Vergangenheit. Jetzt hoffen wir das nicht mehr. Sie haben sich vom Glauben an Jesus abgewendet, wenn man es so will. Nicht nur innerlich, äußerlich. Sie sind auf dem Weg weg von Jerusalem nach Emmaus, weg von den anderen Jüngern, die vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben. Sie sind weg. Und trotzdem sind die beiden irgendwie noch auf der Suche. Das merken wir an ihrer Diskussion. Sie reden darüber, was ist denn da eigentlich passiert. Sie versuchen, diesen ganzen Ereignissen irgendwie einen Sinn zu geben. Aber sie kommen zu keiner Lösung. Ja, klar, die Frauen, die haben irgendwie festgestellt, der Leichnam ist nicht mehr da. Das Grab ist leer. Und da waren auch diese Engel, die gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Aber die beiden Jünger konnten damit nichts anfangen. Das Entscheidende fehlt ihnen. Sie stellen fest, ihn selbst, Jesus, haben sie nicht gesehen. Jesus war nicht da und das fehlt ihnen. Und das ist gar nicht so anders als unsere Situation heute. Wir sehen ihn nicht. Für die beiden Jünger ist alles ganz anders gekommen. Sie ziehen die falschen Schlussfolgerungen. Das haben wir am Freitag gehört. Der Tod des Retters, der Tod des vermeintlichen Retters jetzt, das passte nicht zu dem, was sie geglaubt haben. Dieses leere Grab, das konnten sie sich nicht erklären. Und während sie so unterwegs sind, passiert Ostern. Jesus ist auferstanden. Und dieser Jesus ist nicht einfach irgendwo unterwegs, sondern er geht mit ihnen. Er läuft genau hinter ihnen her. Der Auferstandene ist unerkannt dabei. Er ist mit ihnen unterwegs. Er geht ihnen nach. Er lässt sie nicht einfach ziehen. Und das ist etwas, was sich durch die ganzen Evangelien durchzieht. Jesus geht den Menschen nach, die ihm wichtig sind. Er geht allen Menschen nach, den Suchenden, den Zweifelnden. Er ist hinter ihnen her. In Jesaja heißt es von Jesus, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesus ist unterwegs mit ihm, aber sie erkennen ihn nicht. Aber der Auferstandene ist nicht nur mit ihnen unterwegs. Okay. Ja, lassen wir das mal. Er sorgt für einen Perspektivwechsel. Die beiden Jünger hatten die falsche Brille auf. Das haben wir festgestellt. Wir hatten das gehofft, dass er Israel erlösen würde. Und wenn wir uns die ganze Geschichte mit Jesus anschauen, wie sie mit ihm unterwegs waren, dann hätten sie es doch eigentlich besser wissen können. In der ganzen Zeit, wo sie mit ihm unterwegs waren, hat er ihnen immer wieder deutlich gemacht, ich bin anders, als ihr euch das vorgestellt habt. Der Retter wird anders handeln, als ihr euch das vorgestellt habt. Jesus hat ihnen sogar dreimal gesagt, ich werde sterben. Und ich werde wieder auferstehen. Aber irgendwie hat sich bei diesen beiden Jüngern diese alte Vorstellung hartnäckig gehalten. Die klassische jüdische Erwartung. Der Messias sollte Israel erlösen. Und das bedeutete Befreiung des Volkes von der Herrschaft und Gewalt des römischen Imperiums. Das war die Hoffnung. Und jetzt der Tod. Und das bedeutete logischerweise Versagen. Sie sagen übrigens, der dritte Tag. Das ist wichtig. Das bedeutet nämlich für die Juden, mit dem dritten Tag setzt die Auslöschung des Lebens ein. Dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Es war vorbei für die beiden. Und Jesus stößt die beiden Jünger auf ihre falsche Perspektive. Und das macht er nicht gerade sanft. Ja, er sagt, ihr Unverständigen, warum fällt es euch denn bitte so schwer, zu glauben, was die Propheten geschrieben haben? Machen wir uns mal deutlich, was da eigentlich passiert. Jesus gibt ihnen ja eigentlich keinen neuen Input. Er bringt nicht irgendwelche neuen Inhalte auf den Tisch. Sie haben die Schriften von Kindheit an gelernt. Sie wussten, was da steht. Hätten sie das richtig interpretiert und hätten sie Jesus verstanden in den 3 Jahren, in denen sie mit ihm unterwegs waren, dann hätten sie es besser wissen können. Das Problem war also nicht, dass diesen beiden Jüngern was fehlte. Das Problem lag in ihrer Perspektive, ihre Interpretation von dem, was sie kannten. Das stimmte nicht. Und ich glaube, das gilt für heute auch. Ja, wir können alles wissen, wir können die Bibel Wort für Wort durchlesen, wir können sie in- und auswendig kennen, wir können die gesamte Gemeindekarriere durchgemacht haben, vom KIGO über den BU, über die Jugend, in den Twen-Kreis, in den Hauskreis, später vielleicht auch noch Seniorenkreis. Und trotzdem können wir falsch verstehen, voll daneben liegen. Ja, das ist wie bei diesen 3D-Bildern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ne? Also man schaut die sich so an und man sieht nur ein Muster. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann erkennt man irgendwann auch ein Motiv. Aber sie haben die falsche Perspektive. Sie sehen nur irgendein schönes Muster. Und aufgrund dieser falschen Perspektive und den damit gekoppelten falschen Erwartungen kommt es dann zu diesem enttäuschten, wir hatten gehofft. Und es gibt es heute, glaube ich, auch in ganz, ganz vielen Versionen. Gott müsste doch so und so handeln, wenn ich mir das Leid der Welt anschaue. Wenn es Gott wirklich gäbe, dann dürfte es hier nicht so aussehen, wie es das tut. Ich bin in den Gottesdienst gegangen, aber nichts ist passiert. Enttäuschung, weil Jesus nicht so handelt, wie ich mir das vorstelle. Weil er nicht so handelt, wie ich mir das erhofft habe. Frust, weil es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Glaube hat mir nichts gebracht. Ich habe ausdauernd für eine Sache gebetet, aber genau das ist nicht eingetreten. Mein Leben ist anders verlaufen, als ich mir das als Christ erhofft hatte. Krankheit, Leiden, Misserfolg, nicht gewollter Berufswechsel, Karriere ist nicht so verlaufen, die Ehe ist vielleicht gescheitert. Es gibt viele Variationen von diesem "Wir hatten gehofft, aber es ist nicht passiert." Wir dürfen Fragen stellen. Wir dürfen frustriert sein. Wir brauchen uns nicht als diese großen Glaubenshelden darzustellen, bei denen alles okay ist, obwohl es innerlich eigentlich überhaupt nicht okay ist, weil wir nichts damit anfangen können, weil wir keinen Sinn darin sehen, weil wir nicht mehr wissen, ob das wirklich alles stimmt, was wir geglaubt haben. Das ist nicht hilfreich. Hilfreich ist, mit anderen Menschen darüber zu reden, selbst wenn du Jesus und sein Handeln massiv in Frage stellst. Bis dahin, dass du vielleicht heute hier sitzt und sagst, ich hatte gehofft, jetzt nicht mehr. Jesus hält das aus. Und gerade darin ist er dir näher, als du das denkst. Er ist mit dir unterwegs, er geht dir nach. Frage, rede, diskutiere darüber. Aber bitte schotte dich nicht ab. Die beiden Jünger haben das auch nicht getan. Sie sind zwar auf dem Weg weg, aber sie reden darüber. Und sie lassen diesen Wanderer, der dann da vorbeikommt, den sie überhaupt nicht kennen, den lassen sie an ihrer Situation teilhaben. Sie öffnen sich einem anderen Menschen. Sie sprechen aus, was sie beschäftigt. Und das ist das, was den Perspektivwechsel vorbereitet. Jesus knüpft genau daran an. Ich weiß nicht, wie das heute bei uns passiert geht. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Wege. Vielleicht ist eine Person mit dir unterwegs, schon länger, die dich begleitet. Vielleicht begegnet dir auch irgendeine Person, die du gar nicht gut kennst. Und ohne dass du es merkst, begegnet dir in dieser Person Jesus. Oder durch ein Buch oder durch eine Predigt. Bleibe im Gespräch mit anderen Menschen. Kurze Randnotiz übrigens für uns Männer. Es sind zwei Männer, die da unterwegs sind. Und die reden über ihren Zweifel, über ihren Glauben. Ja, ich glaube, wir tun uns naturgemäß schwerer, über solche Dinge mit anderen Menschen zu reden. Aber wenn die beiden das konnten, dann können wir das heute auch. Bleibt im Gespräch. Wage es, mit anderen Menschen über diese Dinge zu reden. Die beiden lassen das zu. Und dann bitten sie ja Jesus, bei ihnen zu bleiben. Das heißt, irgendwie merken sie, das tut uns gut hier. Irgendwas tut uns gut. Wir wollen diesen Menschen bei uns behalten. Und dann laden sie ihn ein. Und dann auf einmal gibt es einen Rollenwechsel. Ja, sie sind eigentlich die Gastgeber, die jemanden einladen. Und dann auf einmal wird Jesus zum Gastgeber und er lädt sie zum Essen ein. Der Auferstandene lädt sie ein. Jesus bricht das Brot und auf einmal macht's Klick. Und sie verstehen und sie erkennen. Kurzer Moment. Und dann ist er wieder unsichtbar. Unverhofft werden die beiden beschenkt in ihrem Suchen, in ihrem Zweifel. Und sie merken, wir waren zu kurzsichtig. Er war die ganze Zeit in dieser ganzen Situation mit dabei. Er ist mit uns gelaufen. In der Offenbarung, da gibt es einen bekannten Vers, den kennt ihr vielleicht, da heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Das, was diese beiden Jünger erleben. Miteinander essen. Sie haben seine Stimme gehört, auch wenn sie ihn nicht erkannt haben, und sie bitten ihn, sie laden ihn ein. Essen und Jesus, das ist eine Sache, die gehört zusammen. Das haben wir auch am Donnerstag gemeinsam erlebt. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern, der wird nie wieder dürsten. Wir feiern jetzt gleich zusammen die Mahlfeier. Und Jesus hat nicht ohne Grund die Mahlfeier als das Ereignis gewählt, wo wir ihn erleben. Weil Essen bedeutet, dass meine Grundbedürfnisse gestillt werden. Bei Jesus werden unsere Grundbedürfnisse gestillt, unser Hunger, Lebenshunger, der Hunger nach Sinn, der Hunger danach, geliebt zu werden, der Hunger danach, angenommen zu sein, ohne etwas leisten zu müssen, der Hunger danach, irgendwie mit meiner Schuld klarzukommen. Und dieses Essen, das macht uns deutlich, Jesus ist uns nah. Und zwar so nah wie dieses Brot, das auf unserer Zunge ist. Wie dieser Wein, der durch unseren Hals durchflutscht, wie auch immer man das nennt. Du bist eingeladen. Besonders diejenigen, die vielleicht heute Morgen hier sitzen und zweifeln. Diejenigen, die nicht genau wissen, wo stehe ich denn eigentlich mit Jesus? Kann ich das überhaupt noch glauben? Die Voraussetzung ist überhaupt nicht, dass du erkannt hast. Die beiden Jünger haben es auch nicht erkannt. Ja, sie lassen sich einladen. Die Voraussetzung ist, dass du Jesus begegnen möchtest. Das ist die einzige Voraussetzung, um beim Abendmahl teilzunehmen. Jesus lädt dich ein. Und das wollen wir jetzt gemeinsam miteinander annehmen, diese Einladung. Wir feiern gemeinsam das Abendmahl. Der Auferstandene heute ist unerkannt dabei. Er sorgt für einen Perspektivwechsel und er lädt ein. Das haben wir gerade erlebt. Jesus erscheint den beiden Jüngern ganz kurz. Und dann wird er wieder unsichtbar. Es gibt kein Anfassen, sie können ihn nicht berühren. Es ist einfach wieder schnell vorbei. Ja, wir würden denken, oh Mann, blöd, jetzt ist er wieder weg. Aber irgendwas hat sich für die beiden Jünger verändert. Das, was der Leser schon die ganze Zeit weiß, dass nämlich Jesus die ganze Zeit dabei war, das wissen die beiden Jünger jetzt auch. Sie wissen, der Auferstandene ist uns näher, als wir denken. Näher, als wir gedacht haben. Nicht sehen bedeutet nicht, dass er nicht da ist. Sie stellen fest, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Die Auslegung der Schrift. Jesus erklärt ihnen, was es mit dem Alten Testament auf sich hat. Er erklärt es ihnen von ganz vorne bis ganz hinten, von Mose bis zu den Propheten. Warum? Weil alles im Alten Testament auf ihn hinweist. Jesus begegnet uns nicht nur im Abendmahl, er begegnet uns in seinem Wort, in der Bibel. Lass dich bitte nicht davon abbringen, in der Bibel zu lesen. Es geht nicht darum, dass wir alles verstehen, was da drin steht. Ja, ich meine, die beiden Jünger haben es ja auch nicht verstanden. Und diverse Juden davor, die anderen Jünger auch alle nicht. Und sie haben sogar den wichtigsten Punkt falsch interpretiert, falsch verstanden. Ihrer Meinung war es ja, wie gesagt, so, dass sich Gott nur um die politische Situation des Volkes Israel kümmern sollte. Aber Gottes Plan ist viel, viel größer. Es geht ihm nicht nur um das Volk, es geht ihm um die ganze Welt. Alle Menschen sollen eine Chance bekommen. Alle Menschen sollen von ihrer Schuld befreit werden. Und Gott besiegt den Tod. Er rettet die ganze Welt, viel größer als dieses enge Bild, das die beiden Jünger hatten. Wer weiß, wie viele unserer Enttäuschungen und Zweifel mit einem falschen Bild von Jesus zusammenhängen, mit einem Bild, das auf unseren Vorstellungen beruht und nicht auf dem, wie er sich eigentlich vorgestellt hat. Jesus setzt für die beiden die Puzzlestücke neu zusammen und auf einmal erkennen sie Zusammenhänge, die sie vorher nicht erkannt haben. Sie erkennen auf einmal, warum das Grab leer war, warum der Leichnam weg war. Sie erkennen, warum Jesus gestorben ist. Sie haben mehr begriffen, Aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn sie nicht davor diese Puzzlestücke zumindest alle gekannt hätten. Wir merken dann, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die Jünger haben immer noch nicht alles begriffen, aber sie haben ein bisschen mehr begriffen. Sie merken, meine Perspektive hat viel zu kurz gegriffen und auf einmal können sie all die Dinge, die zu dieser Enttäuschung, die zu den Zweifeln geführt haben, in ein neues Gesamtbild einordnen. Und es wird schwierig, so etwas zu erleben, wenn ich nicht in der Bibel lese. Die Bibel birgt das volle Potenzial, Jesus zu begegnen, weil alles in der Bibel auf ihn verweist. Das macht Jesus deutlich. Wichtig ist, sie birgt das Potenzial. Ich kann da keinen Automatismus draus machen. Ja, das, was die Jünger erlebt haben, ist nämlich auch Folgendes. Der Auferstandene ist unverfügbar. Jesus ist derjenige, der den Augenblick bestimmt, an dem er sich ihnen zeigt. Es ist gut, wenn wir uns danach sehnen, Jesus zu begegnen, ihn zu erkennen. Aber wir können das nicht machen. Ja, es gibt kein Mantra, es gibt keine Formel, es gibt auch kein Ritual, was dazu führt, dass ich dieses Erlebnis bekommen kann, das ich haben will. Der Auferstandene ist nicht unserem Willen unterworfen. Ja, genauso wenig, wie ich mir Jesus als den Retter basteln kann, der so handelt, wie ich mir das vorstelle, genauso wenig kann ich eine Begegnung mit ihm machen oder produzieren. Weder indem ich am Abendmahl teilnehme, noch indem ich in der Bibel lese, auch nicht dadurch, dass ich vielleicht 30 Minuten am Stück Lieder singe oder bestimmte Lieder oder 45 Minuten meditiere. Ich kann es nicht machen. Aber was gilt, ist, er ist uns näher, als wir denken. Aber er bestimmt den Zeitpunkt. Und er lässt sich auch nicht von unseren Vorstellungen, wie er handeln müsste, irgendwie einengen. Wir dürfen gewiss sein, er ist da. Das ist die Botschaft von Ostern. Er ist da, wie er bei diesen beiden Jüngern mit dabei ist. Und er lenkt die Ereignisse, das merkt man ja im Rückblick, er lenkt die Ereignisse, sodass sie ihn erkennen. Aber der Moment, wann sie ihn erkennen, das ist seine Sache. Und dann folgt dieses Bekenntnis, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen. Ist ja nur eine ganz, ganz kleine Aussage. Ja? Also streng genommen ist es sogar eher so eine Frage. Ja, war uns nicht so zumute? So eine Frage. Sie sind sich irgendwie noch nicht ganz sicher. Keine große theologische Glaubensaussage, was sie hier bekennen. Aber sie bekennen sich gegenseitig. Guck mal, das haben wir erlebt. Und sie haben neue Hoffnung bekommen, eine neue Perspektive, einen neuen Glauben. Ja, die beiden halten es dann auf einmal nicht mehr aus. Sie gehen zurück nach Jerusalem, machen wir uns das nochmal bewusst. Davor haben sie gesagt, ja, Jesus, bleib hier, wir können jetzt nicht mehr gehen, es ist Abend. Jetzt haben sie kurz gegessen, jetzt ist es mit Sicherheit schon Abend und auf einmal sagen sie, nein, wir müssen jetzt weg, wir müssen erzählen, was passiert ist. Es drängt sie zurück. Die Begegnung mit dem Auferstandenen führt sie zurück in die Gemeinde, in die Gemeinschaft der anderen Jünger. Was sie mit ihrem Herrn erlebt haben, das sollen die anderen bitte auch erfahren. Sie können es nicht für sich behalten. Und während die beiden dieses Erlebnis hatten, ist in Jerusalem was Ähnliches passiert. Jesus ist anderen begegnet, dem anderen Jünger, Simon. Und dann werden die beiden Jünger mit den Worten empfangen, der Herr ist wirklich auferstanden, er ist Simon erschienen. Und in der Apostelgeschichte, wenn wir weiterlesen, dann gibt es noch mehrere solcher Erlebnisse, die uns geschildert werden. Paulus schreibt dann im ersten Korintherbrief, Jesus ist mehr als 500 Menschen erschienen, allen in unterschiedlicher Art und Weise. Und die Jünger fangen an, sich gegenseitig zu erzählen, was sie erlebt haben. Wir brauchen Gemeinschaft, nicht nur um zu erzählen, was für Zweifel ich habe oder was für Fragen ich habe, sondern auch um den anderen zu bekennen, was ich mit Jesus erlebe. Erlebnisse mit Jesus wollen erzählt werden. Bekenne, benenne das, was du mit Jesus erlebst. Wir brauchen das, das hilft uns. Spreche aus, wie Jesus dir begegnet, was er an dir getan hat. Egal, wie klein das auch sein mag. Auch wenn es so eine kleine Frage ist, wie die beiden Jünger sie stellen. Wir hatten letztens eine Kleingruppe und wir haben da über den ersten Timotheusbrief, über das erste Kapitel gesprochen. Und wir haben festgestellt, dass Paulus da ja so anfängt zu erzählen, was Jesus für ihn getan hat. Und auf einmal, mitten in dem Brief, fängt er an, Gott zu loben und zu preisen für das, was er getan hat. Und das passiert mehrfach bei Paulus. Und dann ist uns irgendwie bewusst geworden im Gespräch, wir tun das viel zu selten. Uns vor Augen malen, uns im Kopf rufen, was habe ich mit Jesus erlebt? Und seien es nur die kleinen Dinge. Das Bekenntnis, dieser vielen Jünger zusammengenommen, führt zu einer großen Gewissheit bei allen. Wie verschiedene kleine Puzzlestücke, die ein großes Gesamtbild ergeben. Der Auferstandene ist uns heute näher, als wir denken. Und vielleicht ist dein Bekenntnis, die kleine Begegnung, die du schilderst, vielleicht ist das für den anderen, der gerade am Zweifeln und enttäuscht ist, vielleicht ist genau das Bekenntnis das, was ihm oder ihr zu neuem Glauben verhilft. Wir singen jetzt gemeinsam zwei Lieder, um zu bekennen. Okay, fassen wir mal zusammen. Der Auferstandene heute ist unerkannt dabei. Er sorgt für einen Perspektivwechsel. Er lädt ein, er ist unverfügbar. Und zuletzt, er sendet und er segnet uns. Während die Jünger zusammen sind, wenn man dann weiter liest, als sie das einander bekennen, dann erscheint Jesus ihnen noch einmal. Und er gibt ihnen den Auftrag, erzählt das weiter. Erzählt weiter, was ihr erlebt habt. So wie ihr euch das einander bekennt, bekennt es allen anderen Menschen. Und dann geht er mit ihnen auf einen Berg. Er breitet die Arme aus, er segnet sie und dann verschwindet er wieder. Er wird wieder unsichtbar. Wieder ist er nicht mehr zu sehen. Dieselbe Situation. Aber wie es weitergeht, wissen wir. Die Jünger haben das weitererzählt, weil sie wussten, er ist uns nah. Sie haben bezeugt, das haben wir erlebt. In welchem Teil der Geschichte befindest du dich heute? Wenn du zu diesen Suchenden gehörst, den Zweifelnden, den Enttäuschten oder vielleicht wieder dazu gehörst, wie die beiden Jünger, dann rede darüber mit anderen. Geh dieses Wagnis ein. Lass andere daran teilhaben, auch wenn es vielleicht schwerfällt. Such dir Begleitung und bitte Jesus, deine Perspektive zu verändern. Erlaube ihm das, diesen Blickwinkel zu verändern. Wenn du zu denen gehörst, die den Auferstandenen erlebt haben, die das jetzt gerade wirklich wissen, dann geh und erzähl das den anderen. Bekenne den anderen, dass der Auferstandene echt ist, dass er real ist. Dass er dir nah ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Um das Ganze ein bisschen praktischer zu machen, habe ich mir gedacht, es ist ja Ostern, das heißt, wir gehen jetzt vermutlich alle mehr oder weniger irgendwo hin, um gut miteinander zu essen. Sind wir wieder beim Essen. Und da hat man ja Zeit, um miteinander zu reden. Zumindest ist es bei uns so am Tisch. Wie wäre es, wenn ihr diese Zeit nutzt, erzählt einander, was ihr erlebt habt, wo ihr Jesus erlebt habt? Egal wie klein das sein mag, mach es praktisch. Bekenne, benenne, was du erlebt hast. Wir empfangen gleich den Segen nach einem Lied und ein paar Ansagen. Und dieser Segen, der ist ein Zuspruch an euch. Dass der Auferstandene dir näher ist, als du denkst. Und deswegen suche und bekenne ihn. Amen.